Moinsen.
Das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein, BSVSH.
Moinsen, das Audiomagazin vom Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen. Sascha Lange ist mein Name. Das ist die Ausgabe vom Buch 21 November 2025 und der Podcast für den Oktober 2025. Am 20. November trafen wir uns zur Mitgliederversammlung. Und da war einiges los und jeder, der dabei war, hat ganz vieles mitbekommen, aber es gab auch ganz viele Menschen, die leider aus gesundheitlichen Gründen, Zeitgründen, Urlaubsgründen nicht dabei sein konnten. Und wir sind natürlich mit unserem Audiomagazin mit dem Mikrofon dabei gewesen und haben ganz viel aufgezeichnet und Jürgen Trinkus hat uns ein wunderbares Feedback da zusammengestellt mit ganz vielen interessanten O-Tönen und ganz vielen wichtigen Informationen. Das geben wir heute in dieser Ausgabe zum Besten. Dann haben wir noch einen Buchtipp. Der Zorn der Flut heißt das Hörbuch, was wir euch heute vorstellen. Und last but not least gibt es noch ein Interview mit Karl Küppers über die Sandskulpturen. Ausstellung, die wir am 9. November begreifen dürfen mit unseren Patschehändchen. Und darauf freuen wir uns schon ganz besonders. Dafür machen wir auch wiederum Werbung. Ich gebe jetzt ab an Dr. Jürgen Trinkus mit seinem ziemlich guten, langen, intensiven und sehr interessanten und informativen Editorial. Mein Name ist Sascha Lang. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Hallo und Moinsen, liebe Moinsen-Gemeinde. In der vorigen Ausgabe blieb ich Ihnen mein Editorial schuldig. Mein Alibi war die Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Nun, und eine gute Vorbereitung hat sich gelohnt. Ich möchte die heutige Ausgabe nutzen, Ihnen ein paar Impressionen einzuspielen von unserer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung am 20. September in der Stadthalle Neumünster. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte ist es ja, die Zusammenarbeit mit den Augenmedizinern zu entwickeln. Wer sein Sehvermögen verliert, wird Patient. Als solchen sehen ihn die Augenärzte, behandeln ihn so gut sie können. Aber die Bewältigung des Sehverlusts ist ja mehr als ein medizinisches Problem. Wir hatten also diesmal einen der prominentesten Augenmediziner unseres Landes eingeladen, der Direktor der Universitätsaugenklinik Lübeck steht der Zusammenarbeit besonders offen gegenüber. Professor Dr. Salvatore Crisanti gab uns einen Einblick in seine Arbeit. Daraus folgt jetzt hier ein 5-minütiger Ausschnitt.
Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo aus der Forschung Realität geworden ist. Und das ist der Einsatz eines künstlichen Auges. Das müssen Sie sich nicht so vorstellen, dass die kompletten Augen ersetzt werden, sondern dass die Zellen, die verschwunden sind, wie zum Beispiel bei einer altersabhängigen Makuladegeneration oder bei einer Retinopathie pigmentosa, durch technische Module ersetzt werden. Und das ist der Fall bei dem sogenannten Netzhautchip, das in Lübeck, hier im Norden, glaube ich, waren wir die Einzigen, die das implantiert haben, eingesetzt haben. Was macht so ein Chip? Das wird unter die Netzhaut eingesetzt, wo die Zellen verschwunden sind, unter die Netzhaut, die nicht mehr funktionsfähig ist. Dieser Chip ist wie eine kleine Photovoltaikanlage, die angeregt werden kann durch die Sonne. Was macht die dann? Die produziert dann elektrische Ströme. Ja? Dieser Chip wird angeregt durch eine spezielle Brille. Diese Brille hat eine Kamera, die die Umwelt aufnimmt, und einen kleinen Projektor, der dann das Bild projiziert auf diese kleine Photovoltaikanlage. Das ist ein komplexes System, eine komplexe Operation, um das auch anzuwenden, aber es funktioniert. Da will ich nicht mehr dazu erzählen, das soll gleich jemand erzählen, der das über sich ergehen lassen, wenn ich das so sagen darf, weil Sie sind eine Pionierin, was das anbelangt.
Ich bin eine von drei Patienten der Augenklinik Lübeck, die an dieser Studie teilnimmt. Ich wurde empfohlen von meiner Augenärztin. Bei mir wurde diese Makuladegeneration vor 20 Jahren festgestellt. Ich hatte keine Ahnung davon und habe gedacht, ach, das läppert sich denn dahin. aber in den letzten 5-6 Jahren wurde es definitiv so schlimm, dass ich nichts mehr sehen konnte, nichts mehr erkennen konnte. Und meine Augenärztin erzählte mir von dieser Studie bei Professor Cresantis und ob ich bereit wäre, an dieser Studie teilzunehmen. Ich habe mir das alles angehört, habe eine Untersuchung über mich ergehen lassen und habe gedacht, verlieren kann ich sowieso nichts. Mein Auge ist dahin oder beide Augen, eins ist noch schlechter als das andere. Und habe mich dann entschlossen, an dieser Studie teilzunehmen. Es waren einige Untersuchungen, also man musste auch physisch und psychisch da in der Lage sein, das alles mitzumachen. Es erforderte eine Operation. Ich war 4 Tage in der Augenklinik, hatte keine großen Schmerzen. Die Operation wurde durch Professor Gesante durchgeführt. Die ersten Wochen verliefen ein bisschen frustrierend. Ich konnte kaum helle Punkte erkennen. Aber Professor Cresantis machte mir immer wieder Mut und hat gesagt, also Fleiß steht an oberster Stelle und das muss ich wiederum betonen, wenn man an dieser Studie teilnimmt, muss man sehr fleißig sein. Und dann fing es an, dass ich dann die Punkte erkennen konnte, dann konnte ich langsam Buchstaben erkennen und so ging es kontinuierlich weiter. Inzwischen bin ich so weit, dass ich ganze Sätze lesen kann mit dieser Brille und dieser Kamera. Und das Ziel ist im Augenblick, dass ich zum Jahresende mein E-Book oder in meinem E-Book schon einige Seiten lesen kann mit dieser Brille. Das ist ein Erfolg, den man sich gar nicht vorstellen kann. Dann kommt noch hinzu, dass dieser Forschungsleiter neulich in Lübeck war und eine neue Brille vorgestellt hat. Im Augenblick ist es noch ein bisschen beschwerlich, weil man immer diesen Koffer mittragen muss mit dem Aufladegerät, Brille, Kamera, alles sehr schwierig. Und jetzt wird eine neue Brille entwickelt, in der alles integriert ist. Die Batterie, man braucht kein Aufladegerät mehr, gar nichts mehr. Und die soll wahrscheinlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen oder vorgeführt werden. Und wir setzen sehr große Hoffnung da rein. Und wie gesagt, ich kann nur jedem raten, dass er das wahrnimmt. Also ich selber würde es sofort wieder machen. Und hinzu kommt noch, dass ich begleitet wurde durch ein Mobilitätstraining. Diese Dame hat mich dann also durch Lübeck geführt und mich irgendwo abgesetzt und hat mir durch dieses Mobilitätstraining so viel Sicherheit verschafft, dass ich heutzutage mit dem Blindenstock ohne weiteres nach Lübeck fahren kann, mich zurechtfinde, keine Hemmung mehr habe, irgendwo hinzugehen oder mit dem Zug zu fahren oder mit dem Bus zu fahren. Und das kommt alles hinzu. Das Mobilitätstraining ist wichtig, aber diese Operation und diese Auswirkung und dieser Erfolg, den man hat, jedes Mal, wenn man dann zu Hause sitzt, ich muss hinzufügen, ich arbeite jeden Tag mindestens eine Stunde mit diesem Gerät und dieser Erfolg, dass man plötzlich wieder etwas sehen kann, verschafft mir also ja ein tolles Gefühl und ich hoffe so sehr auf die neue Brille und dass ich das auch noch erlebe und mir die noch mehr Freiheiten wieder gibt, am täglichen Leben teilzunehmen. Und das, muss ich sagen, ist einfach toll. Und ich hoffe, dass die Forschung weitergeht und sich ein bisschen schneller entwickelt.
Der weitere Vormittag war der vielseitigen Tätigkeit unseres Vereins gewidmet. Unter anderem ging es natürlich wieder ums Blindengeld. Die Leistung wurde ja mit Wirkung April um ganze 25 Euro angehoben. Doch gleichzeitig wurde der Haushaltsposten Blindengeld des Landes um ca. 1,8 Millionen verringert. Im Juli antwortete die Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage zu ihren weiteren Absichten in Sachen Blindengeld. Die Antwort vom Juli verlas ich in der Mitgliederversammlung.
Aktuell bestehen mit Blick auf die Haushaltssituation des Landes keine Planungen zu einer weitergehenden Erhöhung des Landesblindengeldes. Die Landesregierung ist bestrebt, Blinden und stark sehbehinderten Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu ermöglichen. Im Personenkreis blinder Menschen steht der Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe offen, womit auch Assistenzleistungen wegen blindheitsbedingter Bedarfe gewährt werden können. Diese Leistungen werden unter bestimmten Voraussetzungen auch einkommens- und vermögensunabhängig gewährt. Ja, das ist die Position der Landesregierung. Ich denke, wir werden deutlich machen müssen, wenn ein blinder Mensch diese Leistung, die er mit einem Blindengeld erlangen kann, auf diesem Weg der Eingliederungshilfe bekommen soll, mit welch einem gewaltigen bürokratischen Aufwand und mit welchen Zumutungen ist das für die Einzelnen verbunden? Wo bleiben tatsächlich die Bedürftigen? Wenige Fitte werden sich das mit großem Aufwand holen. Man wird einfach mal versuchen müssen, eine Rechnung aufzumachen. Was kostet es, wenn ich zum Beispiel eine Haushaltsausstattung brauche für Küchengeräte, damit die wieder bedienbar sind? Was kostet das allein, um diese Leistung bewilligt zu bekommen? Wie viel Arbeitskraft von Angestellten in den Kommunen steckt da drin? Wie viel Arbeitszeit kostet Geld? Und wie viel Zeit muss derjenige damit verbringen und wie viel Frustration ist damit verbunden? Blindengeld ist eine der günstigsten Leistungen.
Jürgen, und du brauchst eine Assistenz, um den Antrag zu stellen.
Die man meistens dann erstmal nämlich selbst bezahlen muss.
Ja. Also das kommt ja auch noch dazu. Wie soll ich diesen ganzen Schriftkram, was ich alles raussuchen muss und sowas machen?
Also ich denke, wir werden das Thema Blindengeld in diesem Rahmen Eingliederungshilfe, wenn die auf dem Prüfstand steht, einfach auch mit wieder ins Spiel bringen müssen, als eine der unbürokratischsten, effektivsten Leistungen, die am wenigsten Aufwand verfügt. Das hat uns auch von den Grünen Eka von Kalben bestätigt, die sagt, ich habe mal im Sozialamt gearbeitet, die Blindengeldanträge haben am liebsten gemacht, die haben am wenigsten Arbeit gemacht.
Ja, das ist klar und einfach. Aus der Sehbehindertenarbeit berichtete Karl Köppers.
Also der Sehbehindertentag 2025 hatte ja das Thema Touchscreen oder Bezahlterminals. Und mich hat es geärgert, als ich mit meiner Enkelin bei Peter Panel war. Ich wollte bezahlen mit der Karte und konnte es nicht, weil es ein glatter Touchscreen war, den ich nicht bedienen konnte. Ja, ich habe meine PIN meiner Enkelin gesagt und sie hat sie eingetippt. Okay, dann habe ich mich hingesetzt zu Hause und habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich jemand Fremdem meine Dings sagen muss, meine PIN. Okay, dann habe ich mit Jürgen zusammen ein Schreiben entwickelt. Wir sind auf den Prokuristen von Peter Panel zugegangen, der für diese Abteilung zuständig ist, und der hat uns bestätigt, nein, für mich als sehender Mensch ist es genauso nicht akzeptabel. Jetzt geht Peter Panel dahin, er hat gesagt, okay, wir machen für unsere 56 Restaurants eine Schablone und das haben sie jetzt probiert. Sie haben sich einen neuen Drucker gekauft und machen das. Aber jetzt kommt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was einfach auch sagt, alles, was vor dem 28.06.2025 in Betrieb gegangen ist, ist bis zur Neuanschaffung, darf es bestehen bleiben. Aber Peter Panne geht hin und sagt, wir verfolgen diesen Plan weiter. Also wir haben dann mit drei Leuten, haben wir uns um die Kontraste gekümmert und so weiter und so fort. Und danach wird jetzt bei denen mit der Anschaffung eines neuen Druckers eine Schablone gedruckt, die dann in allen Peter-Pan-Restaurants bis zur Einführung eines neuen Touchscreens die barrierefreie Bezahlung möglich macht. Das ist ein kleiner Erfolg. Und ich kann einfach nur ermutigen, es wird in Zukunft so sein, dass man in vielen Restaurants nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Und ich möchte euch bitten, einfach in das Restaurant reinzugehen und zu fragen, hey, wie muss ich bezahlen? Damit euch so etwas nicht passiert.
Wie das Engagement unserer Mitglieder die Sichtbarkeit und Wirksamkeit in den Regionen erhöht, möchte ich in den nächsten 3 Ausschnitten deutlich werden lassen. Hier zunächst Johannes Schröder von der Regionalgruppenleitung Rendsburg.
Ja, wir sind jetzt nicht nur in Rendsburg aktiv und auch werden nicht nur von der Verwaltung wahrgenommen, zu denen wir ja schon seit 2 Jahren Kontakte haben, sondern auch von den Umlandgemeinden, Büdelsdorf, Jevenstedt, Schölp und wie sie alle heißen. Und haben jetzt auch zum ersten Mal Kontakt nach Eckernförde aufnehmen können und waren am Mittwoch mit einem Infostand in Eckernförde. Die Mobilitätsmanagerin der Stadt hat uns eingeladen, im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, die diese Woche läuft, über das Thema Mobilität für seheingeschränkte Personen etwas zu berichten. Und natürlich dann unsere Arbeit im Rahmen der Blickpunkt Auge-Organisation und haben den Verein vorgestellt. Wir haben teilweise sehr gute Gespräche geführt. Wir haben auch Interessenten gewonnen, die nicht unbedingt nach Rendsburg oder Schleswig fahren wollen, weil es verkehrstechnisch halt nicht so prickelnd ist, sondern durchaus bereit wären, auch in Eckernförde eine eigene Gruppe zu installieren.
Wie wichtig es ist, sichtbar und ansprechbar zu sein, auch in den Regionen, das zeigte der Diskussionsbeitrag von Jordan Smith, Vorstandsmitglied und Leitung der Regionalgruppe Flensburg.
Ich finde, es ist wichtig zu betonen, dass wenn die Gruppen da sind, kommen oft Anfragen rein. Und ich sage das auch besonders für Leute in Landesteilen, wo wir noch keine Gruppen haben, oder vielleicht, wo die Gruppen sehr klein sind. Ich stehe jetzt auf der Website für Flensburg und nur deswegen habe ich zum Beispiel eine Anfrage von der Stadtbibliothek erhalten, die nächsten Monat eine Veranstaltung zum Thema Demokratie macht, mit anderen auch eingeladen, die wollen über Blindheit im Alltag hören. Und ich finde, das zeigt, dass es ist enorm wichtig, dass wir Leute haben in allen Regionen, weil der Bedarf ist da, dass wir als Experte in unserer eigenen Sache sprechen können, wenn es die Möglichkeit sich ergibt. Und noch dazu würde ich auch sagen, dass seit dem Tätigkeitsbericht wir im Verein versucht haben, die Kulturarbeit auszubauen. Und das hat viel mit Regionalgruppen zu tun. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit wir die Anfragen von Museen und andere Kulturstätten so zusammen kriegen können und besser verteilen. Einige würden vielleicht sagen, ja, Kultur schön und gut, aber das ist zeitrangig, wenn wir über all diese sozialen Themen sprechen. Ich würde da widersprechen, weil ich denke, wenn wir sehen, was für Veränderungen kommen werden in den kommenden Jahren, das wird nicht nur von der Politik entschieden, sondern auch in der Gesellschaft. Und es ist, finde ich zumindest, in der Arbeit mit Kultur und Sozialen, wo wir wirklich wichtige Verbindungen mit anderen aufbauen können, die auch von diesen Maßnahmen betroffen werden. Und es wird letztendlich wichtig, nicht nur, dass wir so unser Gehör in der Politik verschaffen, sondern dass wir auch Menschen in breiten Gesellschaftskreisen haben, die unsere Probleme und Interessen verstehen. Und deswegen, ich hoffe, dass andere so an die Kulturarbeit sich beteiligen würden.
Wie sich Türen öffnen, wenn wir beherzt darauf zugehen, betonte auch Giuseppina Dolle für den Kreis Pinneberg.
Also, wir werden am 21.11. in der Stadtbücherei Quickborn den Vorlesetag für Kinder gestalten mit einer Braille-Lesung für Kinder zwischen 5 und 10 Jahre. Ich wollte diese Idee auf jeden Fall deswegen auch weitergeben, weil ich jetzt in 2 Stadtbüchereien, in Uetersen und in Quickborn, wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass da neben dem Thema Bücherei, die Stadtbüchereien ja immer mehr auch diesen Fokus haben, Angebote zu machen, Begegnungsstätte zu sein, Angebote nicht nur für Kinder und nicht nur im Bereich Lesen. Und in Quickborn ist es jetzt sogar so, dass wir dort zukünftig auch einen Raum nutzen können. Und wir haben mit unserem Mitglied Frau Nowald die Idee, dass wir ab Januar dann in Quickborn, wo wir bisher noch überhaupt nicht aufgetaucht sind, einen offenen Treff beginnen werden in Räumen der Stadtbücherei in Kooperation für Menschen mit Augenproblemen. Und vielleicht nochmal als Idee für diejenigen, die in den Gruppen Räume suchen oder eben auch Kooperationspartnern, tatsächlich mal auf die Stadtbüchereien zuzugehen. Ich glaube, dass da, oder meine Erfahrung ist zumindest, dass ich da bisher immer sehr offenen Menschen begegnet bin, und zumindest in Quickborn ist es tatsächlich so, wir haben da einen abgeschlossenen Raum, also wo wir 10 bis 15 erwachsene Leute unterbringen können, und wir müssen für den Raum nichts bezahlen. Und die freuen sich über solche Angebote, deswegen vielleicht als Idee.
Für unsere Berater und das Blickpunkt-Auge-Team sprach Monika Peters aus der Geschäftsstelle.
Ja, hallo, erstmal von meiner Seite. Die meisten werden mich schon kennen, spätestens am Telefon bin ich in der Geschäftsstelle parat. Ich bin aber auch seit vielen Jahren Blickpunkt-Auge-Beraterin und jetzt stellvertretende Koordinatorin. Ich wollte einmal kurz berichten, was wir dieses Jahr und auch letztes Jahr getan haben. Da bin ich sehr stolz auf das Team, was wir geschafft haben, weil wenn es das Jahr zu Ende geht, werden wir auf jeden Fall von der Geschäftsstelle über 15 Einsätze gehabt haben. Das sind Schulungen, das sind Messen gewesen. Der April ist gut gestartet mit 2 Messen. Das war einmal in Lauenburg, wo wir gestanden haben. Leider hat das Wetter da nicht so gut mitgespielt. Katrin war ganz fleißig an unserer Seite und hat durchgehalten. Und dann kam Ende April dann Rheinbeck, wo wir auf der Seniorenmesse gestanden haben und einen super Platz hatten mit und haben über 70 Leute an unserem Stand gehabt. Da habe ich schon gedacht, boah, wow, so viele hatten wir noch nie. Und das kann ja kaum getoppt werden. Dann kam tatsächlich im Mitte Juli die Älterwerden in Lübeck, die Seniorenmesse. Und da haben wir 87 Leute bei uns am Stand gehabt. Also Sie können sich das vorstellen, wir sind alle, wie wir da gewesen sind, wir sind zu 6 am Stand gewesen, wir haben uns den Mund fusselig geredet. Kaum, dass wir mal von unserem Kaffee trinken konnten oder vom Brötchen abbeißen konnten, so waren wir zugange. Und da waren auch sehr wichtige Kontakte bei, viele von der Stadt. Eine von denen hat uns jetzt angefragt für eine Schulung. Das heißt, wir werden Ende Oktober die ehrenamtlichen Betreuer schulen, die von Lübeck. Das heißt, die Leute, dass wir einen weiteren Bekanntenkreis kriegen, dass die ihre Leute auch sagen, Mensch, ich habe da jemanden oder ich weiß da was und so weiter. Ja. Und außerdem haben wir ein sehr langes Gespräch mit dem Behindertenbeauftragten von der Firma Dräger geführt. Und für diejenigen, die es vielleicht wissen, Dräger ist der größte Arbeitgeber in Lübeck. Und ich bin umso stolzer, dass ich verkünden darf, dass wir nächstes Jahr angefragt wurden, dass wir dort auf dem Behindertentag sprechen werden. Wahrscheinlich mit 2 Leuten aus dem Vorstand. Ich werde das als Hilfsmittelberaterin mit unterstützen. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Ja. Natürlich haben wir unsere Blickpunkt-Auge-Berater. Wir sind ja hier fast vollständig. Wir sind mittlerweile 7 im Land unterwegs. Regina und Rüdiger, die dann die Westküste übernehmen, und Flensburg, genau, und Schleswig, sie haben ihr Gebiet erweitert. Itzehoe dann mit Andreas, wir aus der Geschäftsstelle übernehmen Lübeck, und dann Bianca und Karl, die ja dann noch so die Ostküste mit übernehmen. Bianca, die ja jetzt in Plön und Preetz zugange ist, Und ja, wir sind sehr gut beisammen, muss ich sagen. Für 7 Leute schaffen wir es einigermaßen, Schleswig-Holstein abzudecken. Jetzt im November kriegen wir Verstärkung. Alexandra Ohm wird fertig, ein weiteres BPA-Mitglied. Das freut mich umso mehr, die dann auch Pinneberg übernehmen wird. Den Kreis, selbstverständlich. Ja, ich habe mir extra noch vorgenommen, den Kreis Pinneberg zu sagen.
Ist groß.
Also, den Kreis Pinneberg wird sie übernehmen. Und das ist natürlich super. Wir werden dann 8 Leute sein und würden uns umso mehr freuen, wenn es noch mehr Leute werden. Weil Schleswig-Holstein ist ein Flächenland und da die Leute zu erreichen, der Bedarf ist riesig. Also wir haben in alle Richtungen Anfragen, viele übernehmen wir telefonisch. Auch in der Geschäftsstelle sind wir mit 50 ungefähr dabei. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen von diesem Jahr noch nicht. Aber in allen Bereichen klingelt ständig das Telefon. Das wollte ich einmal so erzählen, weil das ist einfach eine tolle Leistung, die wir da zu 7 und bald zu 8 erreichen.
Man hat gestern vermeldet, dass er jetzt Mölln auch noch mitgespielt. Also gut ab, wie ihr unterwegs seid.
Am Nachmittag ging es um die wirtschaftlichen Belange des BSVSH. Aus den Darlegungen unseres Geschäftsführers kann hier aus Platzgründen auch nur ein Ausschnitt eingespielt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass wir ein Pflegeheim noch eben mitbetreiben, das Haus am Tremser Teich oder kurz gesagt hat mit 90 Mitarbeitenden, sind wir eben als Verein ein mittelständisches Unternehmen. So von der Größe. Wir sind eben jetzt nicht vielleicht der Sportverein um die Ecke oder der kleine Tennisverein, sondern das ist eben schon mit insgesamt so um die 100 Mitarbeitenden, 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr, hat das schon auch eine gewisse Komplexität dahinter. Es gibt 6 Darlehensverträge, die sind alle bei der Sparkasse zu Lübeck. Das ist also aktuell, sage ich mal, die Bank unseres Vertrauens. 4 wurden in den letzten 5 Jahren abgeschlossen, also sind auch relativ neu, haben auch noch gewisse Laufzeiten. 2 sind ein bisschen davor abgeschlossen worden, 2015 und 2017. Und in Summe war mal die Bewilligungssumme dieser Kredite 5,2 Millionen Euro. Also das waren die Verbindlichkeiten, genau, ja, finde ich auch. Und per Ende August letzten Jahres waren das noch 4,8 Millionen Euro. Also sprich 400.000 Euro sind quasi schon abbezahlt worden, getilgt worden. Und ein Jahr später, also dieses Jahr Ende August, waren es jetzt ungefähr 4,6 Millionen Euro. Also nochmal, wir haben in einem Jahr nicht ganz 200.000 Euro auch getilgt. Das bedeutet, monatlich zahlen wir um die 33.500 Euro nur an die Bank. Das nennt sich Kapitaldienste, also Zinsen, Tilgung und auch nochmal, wir haben 2 Bausparverträge dahinter. Das sind im Jahr 400.000 Euro. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Batzen Geld, den wir auch darin haben. Wir haben relativ hohe Tilgungssätze bei einigen Darlehen, deswegen haben wir eben jetzt auch so viel getilgt. Das kann man sich sicherlich auch nochmal so ein bisschen angucken, macht das so Sinn, da könnte man mal mit der Sparkasse sprechen. Aber genau, das heißt, wir tilgen monatlich so um die 14.000 Euro oder 40% von diesen 33.500 Euro. Genau. Unter diesen 6 Darlehen gibt es noch ein Darlehen, was für Instandhaltung und Instandsetzung einiger Immobilien ist. Mehrheitlich wird das sozusagen auch das Hub davon für Instandhaltung und Instandsetzung, also kurz gesagt Reparaturen, Wartung und so weiter, eingesetzt. Das ist so quasi nochmal zu den Verbindlichkeiten, zu den Darlehen gut zu wissen, unabhängig jetzt vom Jahresabschluss. Als ich angefangen habe letztes Jahr, hatten wir im Verein insgesamt 15 Konten. Kosten die auch alle natürlich Geld, so, auch wenn es vielleicht einzeln nicht so viel ist, aber B, müssen die natürlich ja auch alle irgendwie, die muss man ja im Auge behalten, weil nicht, dass man irgendwie einmal ins Minus geht, weil da irgendein Dauerauftrag oder irgendeine Lastschrift einmal im Jahr abgebucht wird, die man vielleicht gar nicht im Blick hat. Also insgesamt eine meiner Aufgaben, oder die ich als meine Aufgaben sehe, ist wirklich zu vereinfachen auch. Ne? Also wirklich das auch wieder so möglichst gut hinzukriegen, ohne Qualitätsverlust, aber eben mit weniger Komplexität dahinter. Wir haben jetzt, Stand September, 10 Konten noch. Davon ist eins auch noch ein Darlehenskonto. Also eins sind es nur noch 9. Und das ist eigentlich nur schon mal eine ganz gute Zahl. Und 1 bis 2 kann man sich vielleicht auch nochmal angucken. Aber da sind wir also auch auf einem guten Weg.
Gar nicht schön zu reden sind die Folgen eines viel zu langen Fehlens einer geeigneten Geschäftsführung. Erst seit einem Jahr, also mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Martin Galliano, sind wir endlich dabei, unsere Rückstände in Buchhaltung und Finanzverwaltung aufzuarbeiten. Trotz größter Anstrengungen konnten wir auch auf der Mitgliederversammlung 2025 den Jahresabschluss für 2023 noch immer nicht vorlegen. Woran das liegt, wo wir stehen und wie es weitergeht, dazu sprach Frau Doreen Spreer von der GEM-Gruppe, die mit uns die Defizite seit Anfang 2025 aufarbeitet.
Ich würde dann ganz gerne zum Stand der Jahresabschlussarbeiten sprechen und der Finanzbuchhaltung. Die Lohnbuchhaltung haben wir Januar diesen Jahres übernommen. Wir sind dann auch in die Finanzbuchhaltung eingestiegen, eigentlich ab Mai 2024. Und wir wurden auch gebeten, den Jahresabschluss 2023 zu erstellen. Allerdings natürlich haben wir damals noch die Finanzbuchhaltung und auch die Lohnbuchhaltung nicht selbst durchgeführt. Das heißt, wir setzen da auf ein komplett fremdes Zahlenwerk. Ich kann Ihnen heute leider noch keine Zahlen präsentieren, da die Erstellungsarbeit für 2023 noch in vollem Gange ist oder sind. Aber ich möchte Ihnen ganz kurz beschreiben, was wir vorgefunden haben und was wir bereits getan haben und wie der Stand jetzt ist. In der Regel ist es so, dass wir eine geschlossene Buchhaltung von einem Vorberater bekommen, dieses in unser Simba-Buchhaltungssystem importieren, den Kontenrahmen anpassen, die Mandatsaufgleisung durchführen, das heißt, wir schauen uns insbesondere die Ertragsseite an, schauen uns an, welche einzelnen Leistungen werden erbracht, und beurteilen diese ertragsteuerlich, in welches Fern gehören die, ideeller Bereich, Zweckbetrieb und so weiter. Und natürlich die umsatzsteuerliche Beurteilung schauen wir uns an. So ist es normalerweise. Bei Ihnen war das leider so, dass wir nicht nur eine Buchhaltung erhalten haben, sondern für einen Verein, für ein Jahr, ganze 3 unterschiedliche Buchhaltungssysteme. Das Problem dabei ist, dass diese leider auch nicht aufeinander abgestimmt waren. Das heißt, sie waren alle auf unterschiedlichen Kontenrahmen und mit sogar teilweise unterschiedlichen Längen der Kontonummern. Das ist tatsächlich ein technisches Hindernis. Das heißt, wir haben teilweise Debitoren und Kreditoren gehabt, die mehrfach angelegt waren. Also da war Max Mustermann hatte in dem einen System die Mandantennummer 1 und in dem anderen System die Mandantennummer 300 drüber. Als Beispiel. Das heißt, es gab für einen einzelnen Debitoren oder für einen einzelnen Kreditoren viele offene OPs. Und die vielleicht gar nicht mehr offen waren, die sich schon erledigt hatten. Die Betreuten sind vielleicht schon gar nicht mehr bei dem Verein betreut. Und das hat uns natürlich vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt. Ich würde Ihnen gerne eine Zahl einmal geben für 2023. Ich habe da nämlich extra nochmal nachgeschaut. Waren es 31.000 Buchungssätze. Und die galt es nun zu importieren aus 3 unterschiedlichen Buchhaltungssystemen. Und der Kollege musste alle auf einen einheitlichen Kontenrahmen nach Pflegebuchführungsverordnung bringen, die Kontenlängen vereinheitlichen und dann 3-mal sozusagen importieren. Das war ein erheblicher zeitlicher Aufwand. Und dann ist das alles im System. Und dann fangen die Kollegen an und gucken sich jeden einzelnen Debitor und Kreditor an, gucken sich die mehreren OPs an und schauen, was ist eigentlich ausgeglichen. Was ist tatsächlich noch offen, was auch echt offen ist, also tatsächliche Forderungen oder Verbindlichkeiten sind und was hat sich im Zeitablauf eigentlich schon erledigt und müsste ausgebucht werden. Das ging natürlich nur, weil uns das Team von Herrn Galliano tatkräftig unterstützt hat. Also über Excel-Tabellen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, sodass die OPs abgestimmt werden konnten und wir sozusagen alles vereinheitlichen können. Auch hier fängt es an, wie Herr Galliano das auch tut mit den Konten in der Bilanz, dass wir sagen, wir müssen das Ganze verschlanken. Es kann nicht sein, dass für einen Debitoren drei oder vier Debitorennummern sind und mehrere OPs. Das bringt alles nur, es wird einfach nur aufgebläht und da wollen wir natürlich ansetzen und das Ganze vereinheitlichen und verschlanken. Ja, wir haben also alles importiert, wir sind dabei, es alles zu vereinheitlichen und aufzuräumen und aufeinander abzustimmen. Wir haben uns tatsächlich vor einer schwierigen Aufgabe gestellt und eine Herausforderung angenommen, denn was wir da vorgefunden haben, das haben wir so auch nicht erwartet, ehrlicherweise. Das muss ich tatsächlich mal zugeben. Aber eins kann ich Ihnen versprechen, wenn wir mit der Aufgleisung und der Bereinigung fertig sind, haben wir einen frisch bestellten Acker, auf dem wir ansetzen können und wo wir neu sehen können und tatsächlich dann eine tolle Buchhaltung haben, wo man ein tolles Kostenstellensystem rausziehen kann, was dann wirklich eine super Grundlage für Herrn Galeano, für den Vorstand ist, um da auch eine anständige Planungsrechnung durchzuführen, um eben zu gucken, was kann man noch mit den Darlehen machen und so weiter. Der aktuelle Stand ist im Moment so, dass die Mitarbeiterin der Jahresabschlussabteilung mit der Bereinigung der Debitoren und Kreditoren fertig ist. Ich glaube, sie sagte mir, sie hat 140 Stunden alleine dafür gebraucht. Sie ist nun mittendrin in der eigentlichen Jahresabschlusserstellung. Das heißt, sie guckt sich jetzt tatsächlich die Bilanzkonten und die Ertragskonten an. Ja, wir rechnen und hoffen, dass wir Ihnen bis Mitte Oktober einen Entwurf zusenden können, über den Herr Galeano mit dem Vorstand zusammen sprechen kann, wir darüber sprechen können und dann, dass das Ganze endgültig gemacht wird. Ja, damit es dann mit 24 nicht wieder so lange dauert, sind wir bereits dabei, das parallel zu buchen. Wir haben ja 4 Monate von dem Vorberater bekommen, allerdings waren die 4 Monate auch nicht vollständig. Die waren sehr lückenhaft. Banken wurden teilweise gar nicht gebucht. Und die besondere Herausforderung, die wir da jetzt vor uns haben, ist, dass wir Ordner haben mit Belegen und wir jeden Beleg anschauen müssen, ist der eigentlich schon gebucht oder müssen wir das noch tun? Genau. Also das ist der Stand der Dinge, aber auch da sind die Kollegen schon fleißig dabei, die haben die meisten Ordner durch, haben jetzt eine Liste erstellt, die an Herrn Galeano und sein Team geht, was wir alles noch benötigen, sodass wir da dann auch zügig weiterschreiben können. Was ich hier gerne einmal betonen möchte, ist, dass die trotz der schwierigen Aufgabe, die wir uns gestellt haben, dass die Zusammenarbeit mit Herrn Galeano und seinem Team sehr, sehr gut war. Das haben mir die Mitarbeiter nochmal ganz eindeutig mit auf den Weg gegeben. Das gebe ich gerne weiter. Die angeforderten Unterlagen und Informationen wurden zeitnah geliefert. Es wird sich um die Beantwortung der Fragen sehr schnell bemüht. Also es ist wirklich eine ganz tolle Grundlage für die Zusammenarbeit und auch für die weitere Zusammenarbeit.
Ein Fazit, das wohl für die allermeisten Anwesenden das bis dato Erreichte auf den Punkt brachte, sprach Norbert Stolte aus.
In diesem Jahr ist etwas zusammengewachsen. Eine Geschäftsführung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, glaube ich, jetzt Freude an ihrem Job haben, die gemeinsam die Aufgaben angehen und insbesondere ja auch, dass sie sich wieder Zeit nehmen können für unsere Mitglieder. Sei es jetzt in den Regionalgruppen, sei es aber auch, wenn es Fragen gibt von den Mitgliedern. Wir können jetzt wieder vernünftig in einem vernünftigen Zeitrahmen arbeiten. Und das sieht man auch an den Ergebnissen. Und ich selbst bin ja des Öfteren auch in der Geschäftsstelle und ich merke dort den Zusammenhalt untereinander. Und die Aufgabenverteilung, die jetzt dort ja auch gewachsen ist mit den Mitarbeitern, hat dazu beigetragen, dass der Verein wieder nach außen hin sehr gut dasteht in der Wahrnehmung, also auch die Außendarstellung. Wenn ich schon alleine sehe, dass wir in der Mebelstraße jetzt die Geschäftsstelle so markieren konnten mit Aufsteller und einem großen Plakat im Fenster mit unseren Vereinsfarben, dass diejenigen, die dort vorbeigehen oder mit dem Bus vorbeifahren, sofort wissen, hier ist der Blind- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein. Also nochmal an dieser Stelle mein Dankeschön und macht alle weiter so.
Die Versammlung wählte die Delegierten zum DBSV-Verbandstag 2026 in Berlin, Josepina Dolle, Regine Planer-Reges und den Landesvorsitzenden. und sie berief die Kommission zur Ermittlung von Änderungsbedarfen in unserer Satzung. Ihr gehören Josepina Dolle, Regine Planer-Regis, Horst Matschis und als Leiter Martin Galliano an. Entlastung konnte dem Vorstand aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse, also auch in diesem Jahr, nicht erteilt werden. Hier haben wir den anwesenden ca. 50 Mitgliedern einfach zu danken für das Vertrauen, dass wir auf gutem Wege sind, um zum Ende der Wahlperiode im nächsten Jahr den Verein zukunftssicher aufgestellt zu haben. Nun wäre es eigentlich soweit, dass ich abgebe an Sascha. Aber einen habe ich doch noch.
Hallo, liebe Uschi. Wir haben uns auf der Mitgliederversammlung gerade getroffen, aber da ist ein bisschen was zu kurz gekommen. Du hattest eigentlich auch noch was zu erzählen. Du bist sehr gut unterwegs mit dem Thema, was du auch wirklich lebst, Sehen im Alter. Und du hattest dich auch vorbereitet, du wolltest uns auch ein bisschen was erzählen von dem, was du da machst. Und das wollen wir jetzt mal nachholen. Hallo.
Ja, lieber Jürgen, danke, dass ich davon berichten darf. Ja, es ist jetzt wohl etwas über ein Jahr her. Da hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband zusammen mit der BAXO, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, ein Projekt aufgelegt, Sehen im Alter. Und eine Fokusgruppe Sehen im Alter gegründet, wo ich Mitglied sein darf, die sich mit diesem Thema befasst. Der Grad der Blindheit und Sehbehinderung nimmt tatsächlich mit zunehmendem Alter zu und schlägt oft erst im hohen Alter zu. Und so allmählich stellt man fest, dass man diesen Menschen anders helfen, sie anders unterstützen muss, als wenn die Blindheit oder die Sehbehinderung sich in den jungen Jahren ereignet. Wir haben dann ja einen Fragebogen entwickelt und auch mal versucht zu erfassen, warum die alten Menschen sich eben in der Teilhabe, auch in der politischen Teilhabe, so zurückhalten, wenn sie sehbehindert sind.
Was habt ihr denn da rausgefunden?
Also letztendlich ist es tatsächlich so, dass es zwei Dinge gibt. Es ist einmal die Tatsache, dass letztendlich die Leistungen zur Rehabilitation nicht ausreichend sind. Wir kriegen zwar auch das Orientierungs- und Mobilitätstraining mit dem Langstock, um uns im Straßenverkehr zu bewegen, aber, und das geht natürlich allen so, wir kriegen das Training lebenspraktische Fertigkeiten nicht als Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Und es ist eben einfach schwierig, eine, ich sag mal, 85-Jährige, die auf einmal nicht mehr sehen kann, wie sie sich ihr Brot schmiert oder ihre Gurke schneidet, die aber auch schon, und das ist ja bei vielen Alten so, Begleiterkrankungen hat, die auch schon in der Feinmotorik nicht mehr so sauber agiert und die auch im Gehen nicht mehr so sicher ist und. Das heißt, die Problematik ist eben anders als bei jugendlichen Blinden. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte sind die Barrieren, die uns einfach überall hindern, an dem Leben teilzunehmen. Ob es die fehlende Orientierungsmöglichkeit im öffentlichen Raum ist, ob es die digitalen Medien sind, selbst das Bezahlen mit der Karte kann zum Problem werden, wenn wir auf ein Touchscreen stoßen. Alle diese Dinge führen besonders, nicht nur bei den Alten, aber besonders bei den Alten zu für sie fast unüberwindlichen Hürden. Und man muss natürlich auch sagen, junge Menschen lernen schneller als Alte. Das heißt, eine über 80-Jährige erarbeitet sich das auch nicht mehr so schnell. Also viele Dinge kommen da zusammen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, gerade weil ich ja selber auch betroffen bin von der typischen Altersblindheit, also der feuchten Makuladegeneration, dass ich mich genau dafür einsetze, weil ich es eben tatsächlich noch tun kann für die anderen, die es nicht mehr tun können. Ja, was machen wir? Wir tagen nicht nur regelmäßig, wir haben auch schon das erste Zukunftsgespräch mit Verbänden durchgeführt, die auch auf dem Sektor Alter und Behinderung arbeiten. Und wir sind in der Vorbereitung, Planung eines parlamentarischen Abends. Darüber möchte ich noch nicht so viel erzählen, weil wir da noch in der Planung sind. Aber es wird der 4. November sein und da werden wir von der Fokusgruppe Sehen im Alter fast alle in Berlin sein.
Also ihr habt jetzt zumindest schon mal dafür gesorgt, dass diese Momente des Alterns, die mit Erblindung oder mit Verlust von Sehvermögen zusammenhängen, deutlicher sichtbar werden, deutlicher problematisiert werden und dass man auch dann Maßnahmen beschließt. In welche Richtung gehen dann eure Forderungen weiter?
Letztendlich immer wieder in diese parallelen Forderungen. Wir brauchen eine besondere Rehabilitation für die alten Menschen. Das wird tatsächlich zurzeit auch in Studien erfasst. Und wir brauchen, und das gilt dann natürlich für alle Blinden, aber wir brauchen den Abbau von Barrieren, egal wo wir hingucken. Ob das im Straßenverkehr ist, dass wir doch ein Blindenleitsystem kriegen, dass wir Kontraste kriegen, dass wir die blindengerechten Ampeln kriegen. Ob es bei den digitalen Medien ist, ob es beim Einkaufen ist. Es ist ja dann auf einmal bei uns allen der Fall, dass wir da Probleme haben. Bei den alten Menschen wirkt es sich, glaube ich, nur deswegen deutlicher aus, weil sie sich schwerer tun, sich dann noch mit diesen ganzen Hilfen, die durchaus da sind, zu befassen. Oder andersherum gesagt, alte Menschen geben ungern zu, dass Kräfte schwinden. Ich weiß von meiner Physiotherapeutin, dass sie sagt, sie würde gerne noch viel mehr alte Menschen an den Rollator bringen. Nein, die wollen das immer alles noch selber können. Und da liegt natürlich auch das besondere Problem. Es ist eigentlich ein weiterer Abschied von einer bestimmten Fähigkeit, wenn das Sehvermögen nachlässt. Ja, und das, glaube ich, bedingt auch die psychologische oder psychische Situation dieser Menschen.
Ihr habt das Thema aber auch weit über die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe hinaus getragen und auch viele Verbündete gefunden. Du sagtest ja schon, die BAGSO, aber auch die Wissenschaft habt ihr schon sehr stark jetzt mit ins Boot geholt.
Ja, wir haben ja auch schon 2024 eine Fachtagung gemacht, wo eben auch die Wissenschaft gesprochen hat, Studien dargestellt hat. Diese Fachtagung richtete sich tatsächlich an Fachleute, also Reha-Lehrer, Augenärzte, Orthoptistinnen, Low-Vision-Berater, alles, was auf diesem Sektor so tätig ist. Und diese Fachtagung war auch hochkarätig. Diese Teilnehmer haben auch, wie sagt man, Anerkennungspunkte bekommen, also Fortbildungspunkte bekommen. So, und das sind natürlich alles Dinge, das dient auch der Sensibilisierung. Da habe ich ja auch als Betroffene gesprochen. Und es ist erstaunlich, wie sehr man auch da sensibilisieren muss, weil sich viele gar nicht vorstellen können, selbst wenn sie vom Fach sind. Also Reha-Lehrer denke ich schon, aber Augenärzte haben oft Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was man, wenn man diese Diagnose bekommt, tatsächlich im Alltag noch kann.
Wenn man diese Dinge, die ihr tut, verfolgen möchte, wir haben ja jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben, wo kann man und wie kann man das tun?
Das kann man sehr gut tun. Wir haben nämlich in der Fokusgruppe Sehen im Alter ein sehr engagiertes Team, das einen Podcast gestaltet. Dieser Podcast heißt Übers Ohr, Sehen im Alter. Den kann man auf allen Podcast-Kanälen zu fassen kriegen. Und der befasst sich also mit allem, mit den Erkrankungen selber, mit Hilfsmitteln, mit Rechtsfragen, mit, wie lese ich als Blinde noch, also natürlich höre ich das, also eigentlich eine bunte Themenvielfalt und erscheint immer so gegen Ende eines Monats, also monatlich. Es lohnt sich auch, die alten Folgen nochmal anzuhören.
Ja, da bist auch du in Action sehr schön dabei, das kann ich nur empfehlen. Apropos in Action, du warst jetzt auch hier im Land unterwegs. Du gehörst ja auch zu der Gruppe, die sich für uns am runden Tisch der NAH-SH engagiert und also auch mit den Leuten zu tun hat. Du bist auch im Behindertenbeirat in Neumünster, hast Erfahrungen in Elmshorn gesammelt. Also du hast mit den Leuten zu tun, die den Verkehrsraum gestalten, diese berühmte Verkehrswende. Und da gab es ja neulich einen besonders hautnahen Kontakt. Kannst du uns davon noch was erzählen?
Du meinst den Mobilitätskongress?
Genau, und am 24. September.
Ja, der ist organisiert worden von dem sogenannten Mobiliteam. Mobiliteam, so muss ich es genau sagen. Das gehört zum NAH-SH. Und das waren, morgens gab es Fachvorträge, die natürlich ein bisschen allgemeinerer Art sein.
Wer war das Publikum? Was waren das für Leute?
Die gerichtet hat sich das an Vertreter aus Kommunalverwaltungen, Behindertenbeiräte, ja, eigentlich alle, die irgendwie mit Richtung, in Richtung Verkehr oder so zu tun hatten. Und nachmittags gab es verschiedene Fachforen, unter anderem auch eine Exkursion durch Eckernförde. Da ist ja Johannes mitgegangen. Und ich war zusammen mit unseren Reha-Lehrern aus Schleswig, mit Margarete Neuhaus und Lars Levin, war ich in dem Workshop Sensibilisierung oder wie soll man sagen, ja, wie bewegen sich Blinde oder was haben Blinde und Sehbehinderte für Probleme, sich zu orientieren. Und das lief wirklich sehr schön, weil dann die Teilnehmer kriegten Simulationsbrillen aufgesetzt und auch einen Stock in die Hand. Und sie liefen natürlich als Pärchen, immer ein Sehender und einer mit Simulationsbrille. Und kriegten wirklich von Margarete Neuhaus und Lars Levin Aufgaben gestellt. Und da mussten sie nun eben sehen, wie sie das zu Wege bringen, beziehungsweise wie man dann auch scheitern kann. So, und das hat, glaube ich, sehr zur Sensibilisierung beigetragen. Und ja, die beiden Reha-Lehrer haben mir dann ermöglicht, dass ich zum Schluss noch was sage. Und natürlich habe ich dann an die Kommunalvertreter das Wort gerichtet im Hinblick darauf, dass sie doch bitte uns unterstützen möchten mit zum Beispiel blinden Leitsystemen, Kontrasten, taktilen Möglichkeiten. Und das konnte ich mir nicht verkneifen. Aber ich denke, auch das ist wieder eine gute Sensibilisierung. Also das war eigentlich, finde ich, auch ein sehr schöner Nachmittag. Und ich muss sagen, es war ein perfekt durchorganisierter Kongress. Also Hut ab vor dem doch recht kleinen Team, das das veranstaltet hat.
Das ist schön. Wir sind auch durch dein Engagement sehr präsent im Land und auch darüber hinaus. Bleib so frisch und temperamentvoll und gut unterwegs. Danke, bis hier.
Moin, sind das Audiomagazin. Wir haben schon ganz viel gehört heute über die Mitgliederversammlungen und gleich kommt noch der Buchtipp und zwischen Mitgliederversammlungen ganz vielen Interviews von Jürgen Trinkus wollten wir noch eine andere Stimme hören, nämlich die von Karl Küppers. Herzlich willkommen, lieber Karl, seit langem mal wieder bei uns. Hallo.
Ja, hallo Sascha. Schön, dich zu hören und mit dir zu reden.
Ja, so Ende des Herbst, nee, Anfang des Herbstes, Ende des Sommers, buddeln wir immer mal gerne ein bisschen im Sand oder fühlen uns den Sand an. Die Sandskulpturen neigen sich so langsam dem Ende zu. Erzähl unseren Hörern, die vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, um was geht's da? Wo ist das überhaupt? Um was geht's da? Ganz kurz.
Ja, das ist in Travemünde in den alten Bootshallen am Fischereihafen. Und dort hat die Firma, die das macht, die Möglichkeit, diese Sandskulpturen aufzustellen, sodass sie also das ganze Jahr über zu bestaunen sind.
Und dann im November ist so der letzte Tag und dann werden sie abgebaut und dann wird schon wieder überlegt, oder die überlegen jetzt schon wahrscheinlich, was dann nächstes Jahr kommt. Sie haben ja immer so ein bisschen ein Thema. Weißt du denn, was es dieses Jahr für ein Thema ist?
Ja, es geht also rund. Also das Thema heißt manegefrei für eine Welt aus Sand. Ne? Also es geht um Zirkus, Clowns werden dargestellt, Zirkuswagen. Ja, und das geht also alles um das Thema Zirkus und so weiter.
Manegefrei für den Sand, sehr schön. Und manegefrei auch für die Hände am Sand, heißt es dann einmal im Jahr, weil dann dürfen blinde und sehbehinderte Menschen mit einer Führung die Sandskulpturen auch anfassen, was innerhalb des Jahres nicht so der Fall ist, weil da könnte ja dann auch was passieren. Aber wir helfen sozusagen mit unseren Patschehändchen, die ganzen Sandskulpturen langsam abzubauen. Erzähl uns mal zu diesem Event, wann ist es soweit und was dürfen wir da und um was geht's da genau?
Ja, es ist am 9. November ab 14.30 Uhr konnte ich ausmachen. Ja, und wir werden dann besonders zugängliche Modelle werden, da werden dann die Barrieren, die davor sind, abgesenkt und wir werden dann auch mit Hilfe des Teams dort an die Skulpturen herangeführt und dürfen sie erfühlen, ertasten. Und wer halt noch sehen kann, der darf sie dann auch aus einer ganz besonderen Nähe betrachten.
Das ist schon eine richtige Tradition. Muss man sich davor vorher anmelden oder kann man da einfach kommen? Wo ist Treffpunkt? Gib uns noch mal ein paar Fakten.
Ja, genau. Also das wäre schön, wenn ich wüsste, wer kommt, damit ich dann auch vor Ort dementsprechend die Teilnehmerzahl mitteilen kann, und das sollte bis zum 29. Oktober passieren. Ja, und es ist für Blinde und Sehbehinderte frei, sowie für deren Begleiter oder auch wenn Kinder dabei sind, herzlich willkommen. Es ist also alles gesorgt. So, und wir treffen uns, also ich habe überlegt, wie wir hinkommen. Ich habe gesagt, wir fahren, möglicherweise kann man mit dem Bus fahren, aber es kommen auch Leute aus Bad Oldesloe. Von daher ist es gut, wenn wir 14.03 Uhr ab Lübeck fahren. Wir sind dann 14.20 in Travemünde, Skandinavienkai, und dann wird sich die Kolonne in Bewegung setzen. Es ist von diesem Bahnhof ein relativ, ja, nicht gerade immer schöner Weg, aber das ist der kürzeste, und dann ist es auch, dann sind wir da und das klappt dann.
Karl.kuepers@bsvsh.org, Karl.kuepers@bsvsh.org, und die Telefonnummer, wo man sich anmelden kann, die nennst du selber. Die kannst du am
Jawohl.
Besten.
Das ist 01522 2005 214.
01522 2005 214.
Jawohl, genau.
Jetzt hatte ich schon fast abgebrochen, aber da gibt es noch eine ganz wichtige kulinarische Information, lieber Karl. Deshalb habe ich das Mikrofon noch mal aufgemacht. Erzähl uns noch, was passiert danach noch?
Ja, danach.
Die After-Sand-Party.
Ja, die After-Sand-Party ist dann im italienischen Restaurant Casa Grande, wie wir es auch schon in den letzten Jahren gemacht haben. Und dazu müssten die Leute dann einfach auch Bescheid sagen, ob sie mitkommen oder nicht, sodass ich dann auch die dementsprechende Anzahl an Plätzen in dem Restaurant reservieren kann.
Also, ich resümiere nochmal alles zusammen. Sandskulpturenausstellung am 9. November ist die Besichtigung. 14.03 Uhr geht's ab Lübeck nach Travemünde. Dort gibt's ein kleiner Fußweg. 14.30 Uhr ist Treffpunkt in Travemünde. Und wer mitkommen will und auch danach bei der After Sand Party beim Essen dabei sein will, der meldet sich bitte bei den genannten Telefonnummer von Karl Küppers oder per E-Mail bis zum 29. Oktober. Super. Lieber Karl, herzlichen Dank. Und ja, wie gesagt, wie immer, viel Erfolg mit den Sandskulpturen.
Dankeschön, Sascha. Und vielleicht hast du ja auch Lust zu kommen.
Ich gucke mal.
Alles klar. Bis dann.
Hendrik Lambertus, der Zorn der Flut. Im Winter des Jahres 1361 ist die Natur besonders unbarmherzig. Wind und Wellen peitschen gegen das Land. Deichbauer Volkert sieht mit Sorge, wie verwundbar der vernachlässigte Flutschutz seine Heimat macht. Doch seine Warnungen verhallen ungehört. Auch sein Bruder Auke sorgt sich mehr um die Herrschaftsansprüche der dänischen Krone. Er kämpft mit allen Mitteln für die friesische Freiheit und für seine große Liebe Griet. Von der wird als Tochter des dänischen Statthalters erwartet, zum Vorteil der Familie zu heiraten. Soll sie sich fügen oder rebellieren? Dann kommt der 16. Januar 1362. Die Deiche brechen. Und nach der Flut ist nichts mehr, wie es vorher war. Gelesen von Stefan Benson. 1086 Minuten. Buchnummer 72231.
Das war's fürs Audiomagazin von heute. Buch 21 und der Podcast Moinsen sind nun zu Ende. Sehr spannend, sehr informativ. Vielen Dank dafür. In der nächsten Ausgabe gibt's auch wieder spannende Themen. Wir sprechen dann nochmal mit unserem Geschäftsführer, mit Martin Galliano, ein Jahr nach seinem Amtsantritt sozusagen, nachdem er das Schiff so gut wie wieder auf Kurs gebracht hat. Wir sprechen mit ihm. Wir werden auch noch mit der Bahnhofsmission unterhalten. Und wenn alles gut geht, werden wir bis dahin auch unseren Judoka-Europameister aus Schleswig-Holstein bei uns zu Gast haben. Lennart Sass wird hoffentlich dann bei uns im Interview sein. Wir geben uns ganz viel Mühe und dann haben wir noch ganz viele andere Themen. Aber das erst in der nächsten Ausgabe. Ich hoffe, ihr konntet diese Ausgabe genießen. Mein Name ist Sascha Lang. Ich wünsche gute Unterhaltung und bis nächstes Mal. Passt auf euch auf und genießt den Herbst.
Moinsen.
Moinsen.
Moinsen. Impressum und Kontakt. Moinsen, das Audio-Informationsmagazin, ist eine Publikation des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein e.V. Landesgeschäftsstelle Memelstraße 4 in 23554 Lübeck. Telefon 0451 408 5080. Telefax 0451 408 50855. E-Mail info@bsvsh.org. Homepage www.bsvsh.org. Die redaktionelle Verantwortung hat Dr. Jürgen Trinkus, der Landesvorsitzende des BSVSH. Redaktionelle Mitarbeit Regine Planer-Reges für das Lektorat und Sascha Lang als Audioredakteur. Für Anregungen und Themenvorschläge freuen wir uns auf Ihre Zuschriften per E-Mail an folgende Adresse redaktion@bsvsh.org.